Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass wir dich haben. Vielen Dank, dass du bei uns sein willst, dass du uns deine Gegenwart versprochen hast. Es gibt ja eigentlich nicht, das ist eigentlich auf dieser Welt nicht mehr steigerungsfähig. Es gibt nichts Höheres als dich und deine Gegenwart zu erleben. Wir danken dir, dass du uns das geschenkt hast und wir bitten dich auch heute Abend wieder darum. Hilf bitte zum Hören und hilf zum Reden. Und lass das Zeugnis von dir auch wieder Glauben wirken bei uns. Amen.
Ihr erinnert euch, dass wir ganz am Anfang ja gesagt haben, an wen richtet sich die Bergpredigt? Sie richtet sich an die Jünger. Sie richtet sich nicht an die Welt. Originell, wie die Leute doch alle von der Jesusbotschaft gepackt sind, dass ganz viele gottlose Leute sagen, die Bergpredigt sei für sie ganz wichtig. Aber man muss das ganz genau sehen. Ich kann ja das überhaupt nur leben, wenn Jesus in meinem Leben der Herr ist. Es geht ja gar nicht anders. Und besonders morgen, da ist dann so klipp und klar, um was es eigentlich geht. Im Christsein. Und das ist gut, dass für uns das verbindliches Wort unseres Herrn ist. Jetzt fangen wir zunächst an mit Kapitel 7, Vers 1 bis 14. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. In welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete, oder wenn er ihn bietet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist heute kennzeichnend in jeder Zeitung. Achten Sie mal drauf, dass überall Kritik geübt wird. Für unsere Zeit ganz besonders bezeichnend. Mein Vater, der schon viele Jahre tot ist, hat mal an den Rand geschrieben einer Stuttgarter Zeitung mit 136 Seiten, wo bleibt das Positive? Wir Menschen haben überhaupt einen Hang, alles zu zerreißen. Läuft ja alles nicht mehr richtig und dann fangen wir an, das alles aufzuzählen. Natürlich, wir sind die einzig Richtigen und deshalb ist das immer so gut, wenn man alles so runterreißt. Für unsere jungen Leute ist das ganz arg schwer. Ich habe mal einen jungen Mann, den haben sie mir hergeschleppt von einer diakonischen Einrichtung. Der war ganz hart in der Kritik mit seinen Eltern. Das sind ja junge Leute gern, was ihre Eltern alles falsch machen, was da heuchlerisch in ihrem Leben. Und wie er in die diakonische Einrichtung kam, sie haben das ja auch tausendfach erlebt, war er wieder voll der Kritik. Wie die das machen, ist alles grottenfalsch, das muss man alles ganz anders anpacken. Und dann kam das Wochenende, wo er allein eine Kindergruppe betreuen musste und dann hat er einen Nervenzusammenbruch bekommen. Die jungen Leute sind gar nicht geschaffen für die Belastungen und sind gar nicht darauf vorbereitet. Und das ist sicher eine Aufgabe, dass wir auch helfen in dieser Frage der Kritik, wie man mit der Kritik umgeht. Aber jetzt sind wir schon falsch drin. Denn Jesus redet zu seinen Jüngern. Das, was ich gerade erzählt habe, das ist ein Thema der Welt, dass wir in der Welt viel zu viel kritisieren. Übrigens hat das Jesus ganz deutlich unterschieden. Und da passiert immer wieder bei unserer Bibellese eine Verwechslung. War schön, heute Mittag, im Mittagessen hat einer von euch dann gesagt, sehr auffallend, dass Jesus nie zu den Missständen der Welt überhaupt nur ein Wort gesagt hat. Er hätte auch was sagen können zu den römischen Cäsaren. Kein Wort. Zum Unwesen des Zollwesens. Und zu den ganzen Missständen dieser Welt findet man nichts. In den heutigen Predigten ist das überall ganz drin. Und viele Christen sehen das als ihre Aufgabe an, die Welt zu kritisieren. Was alles heute falsch läuft und was beim Trump sowieso, da weiß es jedes Schulkind schon besser, wie es machen muss. Also das ist so ganz verbreitet. Aber Jesus redet zu seinen Jüngern und sagt, das ist eine Not der gläubigen Christen. Jetzt sind wir dran. Dass gläubige Christen wahnsinnig gern die Welt kritisieren. Und das will Jesus nicht. Jesus hat das nie getan. Und dann müssen wir auch vorsichtig sein. In der Welt gibt es ganz viel, was übel ist. Aber wir sollten das nicht tun. Warum sollten wir das nicht tun? Ganz wunderbar, was Bonhoeffer in seiner Nachfolge schreibt und sagt, wir haben doch gar kein Recht, andere Menschen zu richten. Wenn wir das tun, rufen wir nur das Gericht Gottes über uns herbei. Wir sollen den Menschen in Liebe begegnen. Und dann sagt er, es ist eigentlich ein ganz schmaler Weg. Wir wollen ja die Sünde nicht gutheißen, ganz klar. Wir wollen nirgendwo etwas Unrechtes gutheißen. Aber es ist praktisch so ein schmaler Grat wie eine Rasierklinge. Wir wollen ganz klar wissen, was in dieser Welt nicht geht und nicht gehen darf, aber wir wollen den Menschen mit einer großen Liebe begegnen. Und Sie wissen, dass wir gleich die Türe zuschlagen, wenn wir einem Menschen gleich von vornherein sagen, was er alles in seinem Leben falsch macht. So können wir ja auch in unserer Arbeit gar nicht auf Menschen zugehen. Wir können niemanden einladen in unsere Versammlungen, wenn wir ihm gleich vorhalten, was alles in seinem Leben falsch ist. Es ist direkt auffallend, wie Jesus selbst der Frau am Samariterbrunnen, obwohl er Prostitution völlig klar verurteilt hat, aber er hat in einer großen menschlichen Liebe diese Frau ernst genommen. Und das ist für uns ganz wichtig, das meint Jesus. Obwohl wir doch genau wissen, das, was sie tut, ist falsch, aber du musst das ja nicht sagen, auch nicht hinter vorgehaltener Hand, wir wissen das ja. Ich habe immer ein wenig Sorge, dass wir ein wenig uns an den Negativthemen, die auch Modethemen sind, unserer Zeit ein wenig berauschen. Das ist ja gar nicht die aktuelle Frage, wie wir zur Abtreibung sind. Das sind politische Fragen, über die wir als Bürger drüber reden dürfen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht dauernd auf Leute dreintreschen, die wir auch in unseren Versammlungen eigentlich gewinnen wollen. Die irgendwo unter die Räder gekommen sind und denen wir die Liebe Jesu zur Bekehrung natürlich nahebringen wollen, zum neuen Leben, zur Abkehr vom Bösen. Aber man kann das nicht tun durch das Richten, weil das Menschen kaputt macht. Erstaunlich, wie Jesus bei den Zöllnern und Sündern zu Mittag gegessen hat. Und doch war es völlig klar, dass Jesus keine Kumpanei macht mit der Sünde. Und das ist für uns ganz wichtig, das meint Jesus, richtet nicht, ihr ruft sonst das Gericht Gottes herbei. Und das ist ganz wunderbar bei Bonhoeffer, wenn Sie da einmal im Buch der Nachfolge noch einmal in den nächsten Tagen drin blättern. Ganz wunderbar, dass er sagt, die Welt ist uns gar nicht gegeben, sie gehört nicht, die steht unter dem Rettungswillen von Jesus. Und wir können nur in die Fußstapfen von Jesus treten und diese Liebe Jesu und das Gnadenangebot jedem Menschen anbieten. Natürlich, dass Umkehr und Buße nötig ist, aber ihn nicht im Richtgeist zerbrechen. Es gibt noch eine zweite Wendung, die ist genauso wichtig mit dem Richten innerhalb der Gemeinde. Ist das eine Not? Jetzt lassen wir es uns einfach mal von Jesus sagen. Ich kenne sie ja alle nicht, aber ich habe mir das bei der Vorbereitung wieder von Jesus sagen lassen. Wir richten sehr schnell über andere, auch in unseren Kreisen. Der große Staatsrechtler Johann Jakob Moser, der 5 Jahre auf dem Hohen Wiel saß, zu Unrecht, völlig zu Unrecht, der württembergische Landschaftskonsulent, der die Stände vertreten musste beim Herzog, weil es um Steuergesetze gab. Und der Herzog hat bisher mit seinen Landschaftskonsulenten, das war die erste demokratische Vorform, die sich die württembergischen Stände erobert hatten, in der Zeit des Absolutismus, hat immer leicht gebrochen. Er hat ihn morgens um 4 nach Ludwigsburg holen lassen von den Dragonern und hat gesagt, jetzt unterschreibt er diesen Steuererlass. Und schon im Vorzimmer hat der Adjutant gesagt, es wird gut sein, wenn Sie sich untertänig zeigen. Und dann hat Mose ja gesagt, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden. Und dann ist er vor 5 Jahren auf den Hohen Wil gegangen, dieser Johann Jakob Moser, der größte Staatsrechtler seiner Zeit, der die ganzen Fürstenhäuser in diesen großen, schwierigen Rechtsfragen beraten hat. In dieser Zeit starb seine Frau und da durfte er nicht raus. Ohne Glas, ohne Fenster auf dem Hohen Wil gesessen. Und der hat immer gesagt, er sei eigentlich ein Pietist. Bloß die Pietisten hätten für ihn zu wenig Liebe zu den Menschen. Ich will mir das auch sagen lassen, dass einer, der wirklich in der Mitte der gläubigen Gemeinde war, gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht, so empfinden es manchmal die Leute von draußen, wenn sie in unsere Versammlung kommen, wir wissen alles ganz genau, wo einer steht und wie er steht und überlassen das nicht unserem Herrn Jesus. Vielleicht sollten wir gar nicht versuchen, den anderen einzuordnen, aber wir wollen für Menschen bitten, wollen ihnen das Evangelium sagen, wir wollen sie in die Nachfolge Jesu rufen. Und wir alle müssten viel eifriger sein und viel lebendiger sein, aber Jesus hat uns das Richten verboten, weil das Richten eben doch ein Aburteilen ist. Da darf man überhaupt nicht richten, doch. Der Lehrer muss Zeugnisse geben der Schule, das Gericht muss das tun, aber das sind Instanzen des Staates, die wir benötigen, sonst hat Jesus uns das nicht erlaubt, weil er es selber nicht geübt hat. Und in dieser bösen Welt, in der wir leben, in der so viel Sünde geschieht, sind wir nicht als die Richter da, sondern als die Fürbittenden, wie ein Abraham auch noch für Sodom bittet. Und weil wir diese Chance nutzen wollen mit jedem Menschen, dem wir begegnen, solange er lebt, ist die Türe zum Vaterhaus noch offen. Richtet nicht. Und dann sagt der Jesus so, sonst ziehst du dir das gnadenlose Gericht Gottes auf dein Leben herab, das ist schlimm. Denn wir müssen immer dran denken, es ist unverdiente Gnade in meinem Leben. Es ist nichts aus mir selber. Also es war für mich immer so heilsam, ich habe es Ihnen schon mal erzählt, mit dem Gefängnis. Dass ich sage, gerade immer, wenn man das so hört, die Geschichten, du bist so behütet aufgewachsen, hast diese gefährlichen Situationen gar nicht erlebt, die diese Leute erlebt haben. Und dann erheb dich nicht. Sondern sag diesen Menschen von der Umkehr, und das wissen ja alle, dass eine Umkehr nötig ist. Und sie sollen den Heiland kennenlernen, das ist unsere Aufgabe, die wir haben, dass wir ihnen das sagen. Und wir sollten auch dem widerstehen. Wir sehen das manchmal als Aufgabe an, weil in unserer Welt mir noch langsam nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil die ganzen Werte und Begriffe durcheinander geworfen werden. Nein, das ist gar keine Frage. Wir wissen ganz genau, da sind wir uns in den bibeltreuen Gruppen, die das Wort Gottes ernst nehmen, da gibt es gar keinen Zweifel, was Ehe ist und voreheliche Praxis und was wir in anderen Fragen tun, so bei Gender Mainstream, wir wissen das alles. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die gnadenlosen Richter werden. Wenn einer es nicht klar weiß, dann soll er aus der Bibelarbeit es erforschen und dann können wir viel wissen. Aber nicht im Aburteilen von Menschen und das ist ganz wichtig. Und das ist auch von Jesus dann so schön hier genannt, mit dem Splitter aus dem Auge zu ziehen und der Balken ist in meinem Auge drin. Es ist ganz wichtig, Sie wissen, dass die Leute von Qumran zur Zeit Jesu, die haben sich von der Welt zurückgezogen. Das ist nicht der Weg, den Jesus mit uns vorhat. Wir sollen uns nicht in die reine Gemeinde zurückziehen. Das ist eine ganz große Versuchung, dass wir uns mit Gleichgesinnten treffen. Wir sollten ja mitten in der Welt stehen, aber mit dieser ganz, ganz großen Liebe. Auch wenn nachher von der engen Pforte kommt, sage ich immer, ich will ein Herz haben wie ein Scheunentor. Oder bei der Straßenbahn im Depot, die haben also Riesentüren, oder bei der Feuerwehr, wo die Menschen eingeladen werden zu Jesus. Obwohl wir ganz klar wissen, dass es gar keinen Kompromiss mit der Sünde geben darf. Aber das kann ich gerade erst in der Liebe Menschen sichtbar werden. Und das ist interessant gewesen, dass es immer Menschen waren mit dieser ganz großen Liebe zu den Verlorenen, die das auch gespürt haben, Bodelschwing, Vater Bodelschwing, Friedrich von Bodelschwing, sagt ja nochmal, Kinderfreund des Friedrich II., des Kaisers, Parlamentsabgeordneter im Reichstag, läuft mit einem Mann in Berlin die Straße entlang und da hängt ein Betrunkener. Und Bodelschwing geht rüber und reicht ihm die Hand und führt ihn über die Straße. Dann sagt sein Begleiter, haben Sie nicht Angst, dass Sie Wanzen oder Flöhe sich eingefangen haben? Er sagt, das ist das, was ich mit meinem kleinen Leben tun kann. Menschen, die Hand reichen und Liebe üben. Es ist schon wichtig, die praktische Tat der Liebe. Und wir müssen es uns immer wieder sagen, weil es ist ja gut, dass Jesus in der Bergpredigt das zu den großen Gefährdungen unseres Glaubenslebens gerechnet hat, dass wir die Kritikaster werden, die alles ganz genau wissen und jeden einordnen können und so gern vergessen, dass wir selber noch ganz viel an uns arbeiten müssen. Also noch einmal, keine Kumpanei mit der Sünde, gar keine unklaren Linien. Ich sage es nochmal mit Bonhoeffer, es ist ein ganz schmaler Grat. Wir wollen ganz klar in der Sache sein. Wir wollen an keiner Position abweichen von den Werten und der Ethik, aber wir können auch nicht dauernd nur dieses Thema führen und das soll uns nicht beschäftigen, sondern Menschen sollen die Retterliebe von Jesus spüren. Und es ist immer wieder so, dass Menschen, die in der Sünde leben, ja genau schon wissen, weil das schon in ihrem Gewissen lebt und sie sehnen sich ja nach einem anderen Leben. Darum ist es so wichtig. Und wir selber sollten uns den Balken immer wieder aus dem Auge ziehen lassen, wie Jesus sagt, du Heuchler, und sagt, das ist mit unserem Reden über die Fehler von anderen eine Heuchelei. Und das ist übrigens die Not, ich darf es Ihnen nochmal sagen, ich habe es im Zusammenhang erwähnt, da wo wir immer meinen, unser Lebenswandel sei so überzeugend für die anderen. Alle Nichtchristen in ihrer Umgebung sehen in ihnen nur Heuchler. Und darum ist es ganz arg schön, wenn sie in ihnen dieses Herz sehen, dieses Herz der Liebe, das sie sucht, dass wir uns auch nicht abkapseln von ihnen, nun, wir können nicht bei ihnen in allen Dingen Gemeinschaft haben, wir haben andere Interessen, aber sie sollen das spüren, dass wir sie lieben in einer ganz großen, aufrichtigen Liebe, so wie Jesus auf den Zachäus zuging, der doch wirklich Lumpereien getrieben hat. Der hat doch Menschen in der Existenz vernichtet. Und diese Huren haben doch Familien zerstört. Da waren doch plötzlich Kinder ohne Vater und alles. Und dass die Missstände, aber Jesus hat die Menschen gesehen, die die Rettung brauchen und ist in Liebe auf sie zugegangen. Jetzt müssen wir immer aufpassen, hier in der Bergpredigt sind auch verschiedene Themen zusammengestellt. Deshalb sollte man immer wieder einen richtigen Absatz dazwischen machen. Jesus hat ja sicher 1, 2, 3, 4 Stunden geredet, dann sind verschiedene Dinge noch hier angesprochen worden. Der Vers 6 müssen wir wieder abtrennen. Das ist ein anderes Thema. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Wieder ganz arg schön. Bonhoeffer hat gesagt, drängt Nichtchristen nicht zu viel von der Herrlichkeit des Evangeliums auf. Wenn ihr es ihnen bringt, sie spotten eh darüber. Und ihr vertreibt nur eine billige Gnade. Guckt, ob es die Stunde ist, wo der Herr die Herzen aufgeschlossen hat. Das ist auch mal schön zu sagen. Ich kann nicht auf Teufel komm raus evangelisieren. Ich muss gucken, wo ist die Stunde fürs Gespräch und wo ich einem Menschen dann das Evangelium in seiner ganzen Schönheit darstellen kann. Du gibst einem Menschen das Evangelium und der trampelt drauf rum wie Säue auf den Perlen. Und das passiert ja in unserer Welt auch, dass man das Evangelium an der falschen Stelle verteilt. Mir hat es immer wehgetan, wenn so viele Gideon-Testamente in den Schulpapierkorben gelandet sind. Ich habe gemeint, da müssen die Gideon sich was einfallen lassen. Das ist mir auch immer schade. Dass man sagt, der Schulleiter im Chemieinstitut Flath in Stuttgart hat so gesagt, wer eine Bibel will, kann sich nachher dort in dem Raum holen, dort liegen sie. Dass einer das holen muss. Ich will das haben. Damit wir ihn auch vor der Sünde bewahren, dass er es verreißt und in den Papierkorb schmeißt. Aber wir müssen immer auch aufhalten, das ist schon ein ernstes Wort. Wir sollen nicht die Perlen vor die Säue werfen. Wir wollen ja auch nicht stumm sein. Aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht zum Gespött machen. Deshalb, wir sind ja alle so geniert und schweigen viel zu viel. Aber wir müssen merken, ist da wirklich Resonanz da? Darum versuchen wir es immer. Und wenn wir merken, der will was hören, dann machen wir weiter. Und wenn er sagt, nein, ich will das nicht, darum fragen wir auch bei den Kranken, darf ich mit ihnen beten? Und wir wollen feinfühlig sein, wenn er es nicht will, denn es hat ja keinen Wert, Perlen vor die Säue zu werfen. Aber wir wollen achtsam sein, dass diese Welt das Wort braucht und dass wir es auf die Menschen, zu den Menschen bringen und ihnen sagen und ihnen zustellen. Das ist wichtig. Und wir wollen in dieser Welt drin sein. Noch ein Wort, ein Beispiel, das mir gerade noch kommt, über diese Weise, wie wir mittragen sollen mit gefallenen Menschen. Es war ein großer Tag, als in Stuttgart der Finanzmanipulator Jud Süß gehängt wurde auf der Prag. Ganz Stuttgart war auf den Beinen und wollte das Schauspiel ansehen. Es war ja makaber, wie man ihn in einem Gitter aufgehängt hat. Es ist eine ganz tragische Geschichte gewesen, dieser Jud Süß, der ja, sich zuerst eingeschmeichelt hat beim katholischen Herzog. Das war damals in Württemberg, im evangelischen Herrschaftshaus, war ein bisschen katholischer dran und der brauchte Geld und das hat ihm der Jud Süß versprochen. Mit ganz großer Begabung war der einflussreichste Mann. Interessant, als er dann den großen Einfluss hatte im Hof in der Seestraße in Stuttgart wohnte, wo heute das Katharinenhospital ist, hat er sich einen Kaftan angezogen. Und dann wollte er Jude sein und hat die Leute verachtet. Aber er war ja letztlich der, der den Landständen in Württemberg wieder geholfen hat, wie der Karl Alexander tot war, hat er die ganzen Dinge waren. Und zum Dank hat man ihn dann aufgeknöpft, eine ganz interessante, Leon Feuchtwanger hat vielleicht das beste Lebensbild geschrieben über den Jud Süß. Leider hat Hitler den schrecklichen Film drüber gedreht, dass ich nichts historisch hat. Leon Feuchtwanger war selber Jude und hat das ganze Problem am besten verstanden. Und als das war, hat Georg Konrad Rieger, der Erweckungsprediger in der Leonhardskirche, ganz wertvoll seine Predigtbände zu besitzen und zu lesen, hat er eine tolle Predigt gehabt, um die heute noch mal lesen. Er hat gesagt, gell, endlich wird das Böse bestraft. Ihr habt lange gesagt, über Jahre hinweg, warum lässt Gott das durchgehen, dass ein solcher Mann unser Land ruiniert und uns beherrscht, aber Gottes Mühlen malen langsam, malen aber trefflich fein. Und dann hat er die ganzen Sprüche gebracht, die die Leute so gesagt haben. Und dann hat er aber plötzlich gesagt, wisst ihr, was der Heiland über diesen Jud Süß denkt? Er ist einer vom Hause Israel. Habt ihr einmal schon für ihn gebetet, dass er zum Heil findet? Wollt ihr auch hinaus zum Spektakel oder merkt ihr nicht, dass ihr mitschuldig seid, dass er nicht zu seiner Erlösung und der Rettung gefunden hat? Ganz seitenlang geht das weiter. Und von den Predigthörern ist bestimmt keiner hinausgegangen zum Spektakel. Und ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Wir müssen uns da unterscheiden von der Welt, die dann sehr brutal und herzlos über schuldig gewordene redet, sondern wir sollen Boten der Versöhnung von Jesus sein. Und darum können wir auch nicht mitmachen und das Beispiel ist wirklich gut und das gerade heute Mittag, das am Tisch von einem von euch angesprochen wurde, achtet mal darauf, dass Jesus nie zu den ganz grässlichen Missständen der Welt geredet hat. Er hat vom Reich Gottes geredet und er hat zu den Christen geredet, zu den Christen, zu den gläubigen Christen und da hat er dann manchmal, das packen wir jetzt auch noch hier rein, da hat er natürlich schon etwas gesagt, dass wir das Unkraut nicht ausjäten sollen. Und da müssen Sie aufhören, wenn der Unkraut auf dem Acker, auf dem Feld, ist ein ganz wichtiges Gleichnis, hat ja Jesus selber die Deutung gegeben, dass wir das Unkraut nicht ausjäten sollen. Das kommt ja immer, wenn wir Missstände in der Gemeinde ansprechen. Da heißt es immer, lass das. Wir leben heute in der Christenheit, müssen da eben das haben, das viel Unkraut und weiß nicht. Da hat Jesus ausdrücklich gesagt, der Acker ist die Welt. Ihr braucht die Welt nicht säubern. Aber die Gemeinde wurde natürlich auch in der urchristlichen Gemeinde, war es immer wichtig, dass wir in der Gemeinde eindeutig leben. Auch für die, die draußen sind. Darum ist es eine ganz schwierige Sache, wie können wir in der Gemeinde Dinge bereden, möglichst unter vier Augen. Da gibt es auch das Wort, wie es der Nathan zu David gebraucht hat. Du bist der Mann, wo man sagt, das ist nicht richtig, was du tust. Das müssen wir manchmal unseren jungen Leuten auch sagen, du kannst nicht Glied der Gemeinde sein, wenn du dies und dies und dies machst, das geht bei uns nicht. aber wollen versuchen, dass wir das so weit wie möglich tun in einer Liebe, aber in der Gemeinde ist ein Unterschied. Und wenn man das nicht beachtet, die Welt können wir nicht säubern. Da müssen wir das Unkraut wachsen lassen bis zum jüngsten Tag, bis Jesus das Unkraut verbrennt. Aber in der Gemeinde ist es ganz klar, dass die Gemeinde immer wieder sich trennen muss, und das ist für uns die Not, trennen muss von falscher Lehre, auch wenn die Bibel zertreten wird, und das ist natürlich für uns alle immer eine Gewissensfrage, auch für mich. Es war natürlich das ganze Leben eine unvorstellbare Not, aber es ist auch in vielen Freikirchen nicht anders, und es wird in jeder Gruppe so sein, dass man immer wieder vor der Frage steht, wie lösen wir das im Sinne Jesu? Und es kann nur in der Barmherzigkeit von Jesus sein, dass wir einem Menschen sagen, wie die Liebe Jesu ihm gilt, aber dass das nicht, nach dem Wort von Jesus nicht sein kann. Und da wünsche ich euch auch immer die gute Hand, auch unseren Kindern gegenüber. Das ist ja ganz arg schwierig. Wie sollen wir ihnen das erklären, wenn sie sagen, bei unseren Klassenkameraden ist das alles üblich, und wir sagen, und für uns geht das nicht, das können wir nicht tun. Aber da wünsche ich euch den Heiligen Geist, dass ihr die richtigen Worte findet und auch die Liebe. Viele Eltern haben dann immer sich bemüht, ihren Kindern umso mehr Freude zu bieten, damit sie gar nicht Sehnsucht nach den Sünden der Welt haben. Aber das ist auch etwas, wo wir uns mühen müssen, auch die Fröhlichkeit der Gemeinde, dass sie nicht bei uns ersticken in der Langeweile und in der Trockenheit der Rede. Das ist also wichtig. Aber dass wir es hier packen, das lasst das Unkraut bis an, das betrifft nur die Welt, das ist nicht in der Gemeinde so. In der Gemeinde hat der Paulus alle Missstände, etwa in Korinth, doch sehr klar angesprochen und hat gesagt, dass das nicht möglich ist, wenn man Glied am Leibe Christi ist, dass man das tut. Aber in welcher Form wir das tun, das ist ganz wichtig, dass wir das Richtige haben und dass wir keine Heuchler sind und falsche Leute sind hier. Jesus hat seine Gemeinde gereinigt und geheiligt. Das ist wichtig. Ich habe es schon mal gesagt, jede Gemeinde, wenn ich beitrete, ist keine heilige Gemeinde. Es gibt immer nur die heilige Gemeinde, die von Jesus gereinigt ist, wo man sie immer wieder unter das Blut der Versöhnung stellt und wo man im Wort Gottes das klar sieht. Und das zu diesem Thema der Kritik, das hier da ist. Und nun hat Jesus noch ein anderes Thema angeschnitten von der Gebetserhörung. Das ist ein ganz großes Recht von uns, dass wir beten dürfen. Wir müssen aufpassen, dass wir ins Gebet nicht mehr hineinlegen. Es war ja Luther, der immer uns geraten hat, kurz zu beten. Und Luther hat auch immer wieder geraten, wir sollten nicht so viel Vorschläge Gott machen, wie er das lösen sollte. Wenn wir noch selber Lösungen wüssten, sollten wir doch die Lösungen ergreifen. Das Gebet ist ja ganz besonders auch da, wenn man keinen Ausweg mehr weiß. Aber Sie dürfen in einem ununterbrochenen Gespräch sein mit dem Herrn den Tag über, das ist so wunderbar. Einer hat mal gesagt, die Christen erkennen man am Beten wie die Vögel am Fliegen. Das ist eine Eigenart, sie beten, und das ist das Kenntnis, daran erkennt man sie. Denn das ist so wichtig, weil wir die Gaben von Gott her nur beziehen können, weil wir sie nicht haben. Und jetzt ist ja so wunderbar in diesem Wort, dass Jesus wieder so absolut gewiss war. Heute Morgen schon das Thema absolut gewiss hat. Bittet, euch wird gegeben. Das Wort ist ja immer wieder verballhornt worden, wenn man einen Schlüssel verloren hat und wenn man sonst was sucht. Das bezieht sich wieder nicht auf unsere Weltdinge, die wir haben. In der Welt habe ich viel verloren und nie mehr wiederbekommen. Und wer seinen, was war das gestern in den Nachrichten gekommen, ein Mann im Schnellzug nach Basel seinen Rucksack oben verstaut hat mit 25.000 Euro drin und dann eingeschlafen ist, der braucht sich nicht wundern, dass er den immer zurückkriegt. In der Welt ist das eben so, dass man das nicht bekommt. Und ich habe oft angerufen bei Ämtern und etwas gebeten, sogar bei Kirchenleitungen, und immer eine Abfuhr bekommen. Nicht mal hat man zugehört, sondern das gilt nur absolut sicher bei Jesus. Wenn du da bittest, dann wird euch gegeben. Was er uns gibt, das überlassen wir seinem Willen. Aber er lässt kein Gebet unbeantwortet. Und erst recht, wenn wir ihn suchen, findet er, mir ist das ein ganz großer Trost, wenn Menschen nach der Wahrheit suchen, dass sie ihnen sagen, wenn du ehrlich suchst, wird dir Jesus auch die Tür auftun. Wenn einer ehrlich sucht, wir haben das oft erlebt, wo Menschen kamen und gefragt haben und dann plötzlich die Erkenntnis bekommen haben. Wer sucht nach der Wahrheit, findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir freuen uns an den vielen Geschichten im Neuen Testament, wo Menschen, Aussätzige, Kranke zu Jesus gekommen sind und Jesus gebeten haben. Und er hat sogar ein Wunder vollbracht. Nun wollen wir in unseren Tagen nicht wundersüchtig sein. Aber die Geschichten, die Sie erzählen könnten, wir würden heute Nacht nicht fertig werden, wie Sie im Leben in ausweglosen Lagen eine so überwältigende Hilfe erfahren haben. Und wie der Herr gesprochen hat, in Situationen, wir haben das unheimlich oft erlebt, wo wir nicht mehr weiter wussten, in ausweglosen Lagen, auch in persönlichen Nöten, in ganz großer Not, in tiefer Beugung. Und der Herr hat uns herausgeholt aus den Tiefen der Angst und hat uns wieder auf die Füße gestellt. Und das ist so wunderbar, dass jeder dieses ergreifen darf. Ich hätte verstanden, wenn Jesus sagt, bemüht mich nicht in Kleinigkeiten, die ihr selber machen könnt. Nein, er hat gesagt, betet. Ruft doch mich an. Und wir dürfen das tun in allen Dingen und werden erleben, wie der Herr uns beschenkt und reich beschenkt. Eine ganz, ganz große Ermutigung für unser ganzes Christenleben. Wir wollen Jesus nicht vorschreiben, was er tun soll. Gerade wenn das Beispiel kommt, der Vater mit dem Kind, wenn das Kind mit dem scharfen Messer hantiert, dann muss man es aus der Hand nehmen. Und der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen und was gut ist für uns und was uns nützt. Wir brauchen ja oft lange, bis wir es wieder verstehen. Aber auch der Weg des Leidens ist ein Segensweg, wenn er im Namen Jesu uns verordnet ist und wir diesen Weg gehen. Und dass Jesus hier uns das sagt, wir haben jetzt die zwei Versionen. Jesus hat sich ja öfter dieses Beispiel gewandt, so ist ja auch, wenn wir predigen. Wir reden dann und im einen Mal betonen wir das mehr. Hier heißt, er wird, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Ganz wunderbar. Gut, es ist Gutes. Es sind Gedanken der Liebe und des Friedens, die er dir geben will. Es ist nichts, nichts Böses. Im Lukas 11, das Gleiche noch einmal, und da sagt Jesus, er wird dir den Heiligen Geist geben. Noch wunderbarer. Aber sie dürfen beide Aussagen, die von Jesus sind, das ist ja ganz wunderbar, das sind gar keine Widersprüche in der Bibel, sondern wie es die Jünger festgehalten haben, so wie sie auch von so einem Abend, Bibelabend, eine nimmt das mit und der andere nimmt was ganz anderes mit, was ihm eindrücklich wird. Aber sie dürfen wissen, dass der Herr nur Gutes gibt, nur Gutes. In dem Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan, da kommt ein Vers, er wird uns nicht Gift einschenken für Arznei, Gott ist getreu. Und gerade wieder die Lieder legen das so herrlich aus und das kann man auch im Reim so schön behalten. Es wird nie Gift sein. Auch wenn ich es am Anfang noch nicht verstehe, wohin drum bitte und sage, Herr, in deinem Namen gehen wir diesen Weg. Und er hat seine Kinder oft einen sehr schwierigen Weg geführt und gerade darüber sind sie gewachsen, reif geworden. Die ganze Missionsgeschichte ist keine Erfolgsgeschichte des Menschen, sondern ein Weg durch Tiefen, Leiden, Pleiten, Pech und Pannen. Und der Herr hat drüber sein Reich gebaut. Und das ist so wunderbar, dass Sie das auch erleben dürfen, auch in Ihrem Leben, wo er Ihnen manches aus der Hand genommen hat. Aber im Alter müssen Sie sagen, es war gut, dass er meine Pläne nicht verwirklicht hat. So muss ich immer sagen. Ich hatte ganz andere Pläne. Ich hatte ganz fleischliche Pläne, auch im Dienst für den Herrn. Ich habe ja in die Mission gehen wollen und habe dann gedacht, du machst Jugendfahrer und dann das Evangelist. Der Herr hat gewusst, was ich brauche. Und ich will es nur sagen, so wunderbar, dass ich auch in der Familie sein durfte, diese 40 Jahre des Dienstes. Es wäre schrecklich gewesen, ich wäre in diesen großen Belastungen der Mission gewesen. Und das merkt man erst im Alter, wie der Herr gnädig war, auch auf unsere körperliche Kraft geachtet hat. Sie dürfen das wissen im Gebeten, Herr, dein Wille geschehen. Das ist nicht ein Trick. Falls eben nicht das kommt, was ich wünsche, sondern darf wissen, es ist das Gute, das er mir gibt, weil er der gute Vater im Himmel ist. Steht ja so nah dabei, wo die Gerichtsworte sind mit der Kritik, aber dass ich in dieser Liebe zum Vater beten darf. Und das ist jetzt ganz wichtig, auch bei der Fürbitte, die wir haben für unsere Kinder und Enkel, was wir für unsere Nachbarn beten, für unseren Ort. Auch was Jesus so wichtig war, für die politisch Verantwortlichen sollten wir beten. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Und wir dürfen beten und vielleicht können wir mal in der Ewigkeit rückblickend schauen, wie das Gebet der Gläubigen ganz, ganz viel Not dieser Welt aufgehoben hat. Und das ist auch immer wieder wichtig für uns, für unser persönliches Gebet, auch für unser Gemeinschaftsgebet, dass wir beten dürfen, auch für die Wahlen, die vor uns liegen, auch die völlig verfahrene Situation Europa zwischen den Großmächten, dass wir nach der Entspannung von Gorbatschow wieder solche schrecklichen Verhältnisse haben. Heute hat auch Trump seine Unterschrift gegeben in dieser neuen Verhärtung gegen Russland. Ich bin einfach traurig, wie die Feindschaft der Völker, der Nationen immer weitergeht gegeneinander, statt gemeinsam anzulegen, dass die Nöte der Welt nur ein bisschen gelöst werden können. Wir können beten. Und der Herr hat uns dies in die Hand gegeben und da brauchen wir nicht zum Fenster hinaus predigen, sondern wir dürfen beten, auch für die Missstände, die wir haben. Und ich bin überzeugt, dass wir viel erleben, was uns der Vater schenken wird, der Vater im Himmel das Gute geben, was wir bitten. Und nun nochmal ein Wort, das wieder ganz abgesetzt ist. Alles nun, was ihr wollt, das können Sie nicht aus zusammenhängen. Das hat mit dem Gebet nichts zu tun, sondern was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Was wollt ihr, dass eure Nachbarn euch tun sollen? Nett zu uns sein. Sagt ihr, na bitte, seid auch nett zu ihnen. Was wollt ihr von euren Nachbarn? Hat, dass wir gut zusammenleben können. Also lebt das doch. Ein ganz simpler Satz, fast eine Volksweisheit. Was ihr tun sollt, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das hat Jesus ganz wunderbar dargestellt, auch in der goldenen Regel, dass ich Gott lieben soll und meinen Nächsten wie mich selbst. Ganz wunderbar, wenn man es auf einmal auf so einen Satz bringt, dass die ganz natürlichen Dinge dieser Welt von Jesus geheiligt und gebraucht werden und dass wir auch diese Weisheit dieser Welt nicht verachten sollen, sondern das tut ihnen auch, und das ist schon im Gesetz so gewesen, das ist in den Propheten drin und das ist ganz arg schwer. Also da erkenne ich ganz viel Schuld bei mir, dass ich viel, viel versäumt habe. Und das ist ja auch immer wieder schwer, wie viel man nicht beachtet hat. Das merken Sie ja immer, wenn Leute sagen, du gehst immer an mir vorbei und du kümmerst dich nicht um mich und du lässt mich so auf der Seite liegen. Wir selber wollen sehr beachtet sein. Und wir müssen da ganz sensibel werden. Ich habe in meiner Gemeinde immer wieder gemerkt, dass das Thema der Missachtung der Frauen ein ganz großes Problem ist, gerade in der gläubigen Gemeinde. Ich habe das ganz oft gehört, wo überhaupt kein Grund dazu war, dass Frauen grundsätzlich sagen, wir gelten nichts in der Gemeinde. Ich weiß, es gibt bei vielen die klare Haltung, dass eine Frau nicht predigen soll. Um das geht es jetzt gar nicht, die muss gar nicht auf die Kanzel. Aber dass Frauen sich oft auf die Seite gedrückt fühlen oder Witwen, manchmal auch die alten Menschen. Und dann wollen wir ganz besonders sensibel sein, auch hier in der Gemeinde, aber auch in der Welt, dass wir, Paul Dedenbeck hat immer gesagt, die zu kurz gekommenen im Leben aufnehmen. Dass die Gemeinde eine Station sein soll, wo die, die im Leben zu kurz gekommen sind, eine Liebe erfahren, die sie sonst nirgendwo kriegen. Und das ist auch ein Dienst, den wir tun. Dieses ganz Einfache, neben den Evangelisationsaufgaben, den Seelsorgeaufgaben, die wir haben, einfach das Gute und das Liebe tun. Ich glaube gar nicht, dass es nötig ist, dass wir viel Aktionen machen. Ich finde das oft sogar schädlich. Ich finde das ganz arg schön, wenn Sie sagen, ach komm, geht doch heute mit mir. Ich habe zwar nichts Besonderes, ich habe heute bloß für mich das Essen bereitet, aber das Wenige, das haben wir, teilen es miteinander. Und Sie werden auf einmal erleben, dass das gerade Menschen bewegt. Nicht, dass sie im langen Festmahl machen und sagen, in 4 Jahren lade ich dich mal ein, sondern dieses Verein mit hineinnehmen in unsere Familie und sagen, du bist da und ich höre mal zu, was dich bewegt. Wir müssen aufpassen als Ältere, dass wir immer wieder hören, was unsere jungen Leute bewegt. Auch wenn wir gleich sagen, es ist alles Mist, was du denkst. Aber dass wir mal zuhören, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut das doch ihnen auch. Beachtet das. In unserer Welt ist so ein Mangel da in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist auch so schön, dass wir als Jesus-Jünger da nicht davor kapitulieren müssen. Aber jetzt heben wir uns das Nächste dann für morgen auf. Und das ist dann ganz wichtig, wenn es um die enge Pforte geht. Jesus hat die Themen so kunterbunt angesprochen, und das ist wunderbar, aber so praktisch und so seelsorgerlich, wie sie uns berühren. Und darum ist das so wichtig. Und gerade das letzte, der letzte Teil dieser Bergpredigt wird ja erschütternd hart, ganz hart. Dass die Leute sich entsetzen, weil das bei Jesus keine Missdeutung mehr lässt, was er sagt. Aber diese auch Worte, die wir hier haben, sind dennoch so wichtig für unser Leben, weil wir merken, gerade hier, dass sich Leute wohlfühlen in unserer Nähe. Und das war ja bei uns selber so, wie wir schon als Kinder, ich weiß nicht, wie alt sie damals waren, wo sie die ersten Erlebnisse hatten, wo ein Erwachsener, ob das eine Oma war, sich Zeit genommen hat für sie, sie angehört hat, obwohl ihr Leben noch kunterbunt verwirrt war und vieles falsch war und sie im Glauben noch gar nicht die ersten Schritte machten. Es ist etwas Wunderbares, was Jesus segnet, und es ist auch gut, dass er so praktisch zu uns redet. So, bevor wir hier eine Gebetsgemeinschaft machen, wollen wir noch ein Lied singen. Und das ist das Lied 350, Herr, bleib bei mir. Guck mal, ob es stimmt. Ja, in England ein ganz verbreitetes Lied. Lange war dieses Lied bei uns in Deutschland nicht verfügbar, weil keine gute Übersetzung da war. Als dieser Werner dieses Lied in dieser Sprache macht, war erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ist es eines der wunderbarsten Lieder. Der Lüth war Pfarrer einer Fischergemeinde, eine ganz schlichte Gemeinde. Er war sehr krank, tuberkulosekrank wie damals. Er ist immer wieder an die Riviera gefahren, das war damals die einzige Lösung, die man hatte. Und er hat bei seiner letzten Abreise, ich meine, es war der Karfreitag, bevor er an die Riviera fuhr, hat er dieses Lied der Gemeinde geschenkt. Deshalb ist nicht bloß ein Abendlied, ist auch nicht bloß ein Sterbelied. Es ist ein Lied, das alles mit einschließt. Abend, Lebensende, Ewigkeitshoffnung, auch alles das, was uns bewegt. Er ist dort in der Riviera beerdigt, in der französischen Riviera. Aber dieses Lied ist eins der schönsten Lieder, das Sie auch lieben müssen und auch kennen müssen. Und wenn Sie es im Alter noch auswendig lernen, werden Sie viel Freude daran haben. Herr, wo wir versagt haben, das wollen wir jetzt einfach in des Meeres Tiefe versenken, vor dir bekennen und frei werden, nimmer davon reden. So werden wir fröhlich wieder zurückgehen an unseren Platz. Wir wissen, wir haben über diese Menschen gar kein Mandat, wir sind nicht ihr Richter, aber du bist ihr Friedensfürst. Der gute Hirte, wir haben heute Morgen von den 99 Schafen gesungen. Du suchst das eine Verlorene. Und das, was wir jetzt sind, wenn wir von hier weggehen, sind wir nur durch dich und mit dir. Und darum wollen wir auch deinen Blick haben für die Menschen. Herr, gib uns immer wieder diesen Blick, du führst uns auch Menschen in den Weg. Und dann wollen wir das spüren lassen. Und wir möchten dich bitten, dass die Menschen auch ihr Herz aufmachen, dass sie spüren können, wie deine Liebe sie sucht. Ganz wunderbar, dass wir diesen Dienst tun können, der gar nicht viel erfordert, sondern nur auf dich sieht und alles in deinem Namen tut. Wir wollen dir danken, dass wenn wir nach Hause kommen, dass du alles schon vorbereitet hast, dass wir nur noch fröhlich sein brauchen in dir. Und wissen, dass wir gebraucht werden von dir und dass du Segen stiftest durch uns, weil deine Gnade mächtig ist, ganz wunderbar. So wollen wir auch in diese Nacht hineingehen, dich um deinen Frieden bitten. Die Sorgen wollen wir bei dir ablegen, weil du ja für uns sorgst. Was soll denn sonst noch sein, was uns betrüben kann? Und wir freuen uns, dass du uns das Leben schenkst, dass wir auch diesen Tag genießen dürfen in der ganzen Freude, in der schönen Schöpfung, mit all den guten Gaben, in den Begegnungen, mit all den guten Worten, die wir hören durften und die wir gewechselt haben. Aber das ist das Schönste, dass du bei uns bist und die Hand nicht von uns abziehst. Amen.